hat sich schon daran gewöhnt in der Kirche, dass alles Mögliche nicht klappt. Wie kann es denn trotzdem gelingen, dass wir Jugendarbeit in der Fläche ländlicher Regionen anbieten und dass das klappt? Für mich ist die Antwort wirklich einfach. Wir erleben es jetzt hier seit 2005. Unsere Arbeit boomt.
Das klingt selbstbewusst und es klingt nach einem Patentrezept, das die christlichen Kirchen hierzulande gerne hätten. Also nachgefragt bei Werner Schleifenbaum, dem Jugendpfarrer im evangelischen Dekanat Westerwald. Treffpunkt ist in Montabaur das Gemeindehaus an der Martin-Luther-Kirche.
So Leute, nehmt euch ein Stück.
Draußen auf dem Vorplatz hockt der Pfarrer zwischen 30 aufgekratzten Teenagern. Vor sich auf dem Tablett eine riesige Wassermelone, die er mit einem scharfen Messer zerteilt. Eine willkommene Erfrischung, die Jungen und Mädchen greifen gerne zu. Sie hatten gerade die letzte Konfistunde ihres Lebens. In wenigen Tagen wird Werner Schleifenbaum sie konfirmieren. Der Pfarrer muss das Sit-in aber pünktlich beenden und weiter nach Selters, ein 3000-Einwohner-Ort, etwa 15 Kilometer entfernt. Zeit genug, nach dem Patentrezept zu fragen.
Kirche auf dem Land, das ist für mich Beziehungsarbeit, in der Stadt übrigens auch. Für mich ist kirchliche Arbeit Beziehungsarbeit. Jedenfalls kann ich sagen, dass wir in der regionalen Arbeit auf dem Land eine ganz starke Beziehungsarbeit leisten müssen, sage ich jetzt mal so, weil Jugendliche, die in einem Dorf wohnen, das 16 Kilometer von der Kirche oder von der Stadt oder Kreisstadt oder vom Jugendraum weg ist, eine ganz starke Motivation brauchen, um ihre Eltern zu überzeugen, du fährst mich dahin. Die Motivation, zu einer kirchlichen Veranstaltung zu kommen, die geschieht über persönliche Beziehung.
Es sind nicht die großen Events, nach denen Jugendliche suchen, denn davon gibt es genug, meint der Pfarrer. Sie suchen auch nicht nach noch mehr Zerstreuung im Internet.
Aber was sie suchen, ist echte Beziehung. Die Jugendlichen suchen Menschen, die glaubwürdig für sie da sind.
Werner Schleifenbaum sitzt im sommerlichen Outfit hinter dem Steuer. Graue Bermudas, schwarzes T-Shirt und blaue Jeansjacke. Markant sein kahlgeschorener Kopf und die dunkelrandige Brille. Markant auch seine Positionen. Die Programm- und Eventkirche ist von gestern, sie verschleißt Haupt- und Ehrenamtliche, geht oft an den Bedürfnissen vorbei.
Ich war früher mal in Leipzig auf der Buchmesse, als es die DDR noch gab. Da waren die Schaufenster voll und jeder wusste, die Regale sind leer. Sorry, aber das darf bei uns in der Kirche eben nicht passieren. Bei uns müssen die Regale voll sein und dann können wir auch sagen, wir haben Substanz.
Und wann sind die Regale voll? Wenn die Beziehungen gut sind, sagt Werner Schleifenbaum. Wenn Menschen spüren, dass sie in der Kirche so sein dürfen, wie sie sind. Angekommen in Selters geht es quirlig weiter. Zuerst bei einem Treffen mit Jugendlichen, die Bock auf Baden im Atlantik haben, so der Werbeslogan für eine Sommerfreizeit in Frankreich. Dann der Termin, der für jeden Donnerstag des Jahres feststeht. Im Jugendraum gegenüber der Kirche. Dort ist schon Betrieb. Blickfang in der Mitte ein Billardtisch. Helen, 15 Jahre alt, lehnt lässig am Holzrahmen.
Ich kann meine Freunde hier sehen. Es gibt immer super Essen. Wir spielen hier Billard, wir spielen Kicker zusammen. Und der Input ist eigentlich immer gut. Input ist wie eine kleine Andacht. Auf unsere Art. Momentan arbeiten wir viel mit Basic-Fragen des Glaubens. Was ist Glaube? Was glaube ich? Wie betet man? Ich glaube, dass es für viele verschiedene Menschen an vielen verschiedenen Orten gut ist. Für mich ist es hier gut. Ich kann hier in diesem Raum mit meinen Freunden mit Pizza und chilligen Gesprächen meinen Glauben entdecken und weiterentwickeln.
Und damit ist die Jugendkirche beschrieben. Eine Gruppe innerhalb der evangelischen Jugendarbeit im Dekanat Westerwald. Die Jugendkirche ist so etwas wie eine mobile Gemeinde, nicht gebunden durch örtliche Grenzen, zum Gottesdienst, auch mal unterwegs in der Kneipe oder im Fitnessstudio, aber jede Woche einmal fest verabredet.
Wir reden auch, ja, was uns gerade bewegt irgendwie, was gerade in den Medien zum Beispiel auch läuft.
Daniel steht neben der großen dunklen Sitzgarnitur, ein großzügig gestelltes, langgezogenes Rechteck. Mit 24 ist er einer der Ältesten an diesem Abend. Die Treffen sind für ihn immer noch so attraktiv, dass er jedes Mal knapp 20 Kilometer Anfahrt in Kauf nimmt.
Ich habe über Plastik in Weltmeeren zum Beispiel ein Referat gehalten, einfach weil mich das Thema auch bewegt hat. Also es sind nicht nur geistige Themen, sondern auch gesellschaftliche Themen, die uns auch alle irgendwo betreffen. Das wird diskutiert hier in der Gruppe. Man kann seine eigene Meinung darüber bilden. Man tauscht sich einfach aus, guckt, wie die gegenüberliegende Meinung ist. Und ja.
Ob im Jugendraum, auf einer Sommerfreizeit, bei Gottesdiensten oder anderen Veranstaltungen, Werner Schleifenbaum arbeitet immer mit einem Team Ehrenamtlicher. Er versteht sich als ihr Steigbügelhalter, als jemand, der Engagement möglich macht. Der Pfarrer ist zwar verlässlich im Jugendraum präsent,
aber die Verantwortung für die einzelnen Jugendabende hat die Gruppe selber und haben die Teammitglieder und haben im Prinzip alle.
Die Jugendkirche bietet also Freiraum zum Ausprobieren. Nicht jeder ist davon begeistert. Da gibt es auch mal unbequeme Diskussionen, zum Beispiel mit Kirchenvorständen, sagt der Jugendpfarrer etwas abseits vom Trubel.
Aber da muss ich halt beinhart sein wie ein Rocker und sagen, nein, Jugendliche dürfen. Jugendliche dürfen im Prinzip alles. Und die dürfen auch den Schlusssegen sprechen. Und die dürfen auch predigen. Und die predigen auch. Und wir predigen auch zu dritt.
Die Jugendkirche ist demnach offen für religiöse Experimente. Offen für Themen, die junge Menschen bewegen. Und sie ist offen für jeden, ob Christ, Atheist oder Muslim. Das spricht sich herum. Auf einem Hocker am Tresen zur hell erleuchteten Küchenzeile sitzt Vanessa, umgeben von Freundinnen. Die 17-Jährige ist weder konfirmiert noch getauft. Sie hat aber immer wieder versucht, bei kirchlichen Gruppen Anschluss zu finden.
Da war die Grundlage auch immer so eine von wegen, bist du in der Kirche, was machst du in der Kirche oder wie ist das mit dem Glauben und so. Ich habe mich da ein bisschen bedrängt gefühlt. So. Hier habe ich, sage ich mal, das erste Mal erlebt, dass ich irgendwo hingekommen bin. Die Leute haben gefragt, wie geht's dir? Wer bist du? Was machst du? Also so Sachen. Daran habe ich halt dann auch gemerkt, okay, hier kann wirklich jeder hinkommen. Hier ist sowas Freies. Hier wird darauf geachtet, jeder ist individuell. Darauf wird eingegangen hier. Also wenn wir über Themen reden, selbst wenn sie mit Gott oder sonst was zusammenhängen, dann können auch Leute wie ich können ihre Meinung da einbringen. Und das wird angenommen. Da wird zugehört, darauf wird eingegangen. Und das finde ich jetzt was ganz Besonderes. Ja.
Jugendliche wollen nicht einkassiert werden, die wollen nicht das Gefühl haben, sie kommen und müssen jetzt sofort Verpflichtungen übernehmen, sie müssen wiederkommen. Man hat was mit ihnen vor, was nicht ihr Ding ist. Sie wollen nicht gekascht werden, sie wollen nicht ausgetrickst werden. Und wenn diese Atmosphäre da ist, dann kann durchaus auch eine katholische oder eine evangelische Kirche bei Jugendlichen andocken,
sagt der Freiburger Religionssoziologe Michael Eberts. Der katholische Theologe betont aber gleichzeitig, dass es generell schwierig geworden sei, Jugendliche für Kirche zu gewinnen. Denn Kinder würden in ihren Familien kaum noch religiös erzogen, gleich ob sie in der Stadt leben oder auf dem Land. Was Jugendliche und junge Erwachsene anspricht, hätten zurzeit vor allem die Freikirchen verstanden. Die seien vor allem in Städten aktiv und hätten Zulauf auch von jungen Katholiken und Protestanten.
Attraktiv sind sie dadurch, dass sie im Grunde keine verpflichtende Verbindung erwarten. Man kann kommen, man kann gehen, man kann auch wiederkommen oder wegbleiben. Zweitens sind das keine starren, formalen Gottesdienstschemata. Es wird auch in der Regel keine Orgel gespielt, sondern es spielt eine Band. Es werden Lieder dieser jungen Generation gespielt, also dieses ästhetische Format, ein Pop-Format wird gespielt. Sie dürfen sich selbst relativ stark entfalten in diesen Gottesdienstformaten. Sie dürfen teilhaben, sie dürfen sprechen, sie dürfen beten, laut beten, sie dürfen sich auf den Boden legen, die Hände erheben. In einem katholischen oder im evangelischen Gottesdienst geht es in der Regel relativ schematisch ab und es sind vor allem keine jungen Leute mehr da.
Kirche und Jugend, das ist ein Thema für sich, betont auch Michael Herbst. Der evangelische Theologe lehrt an der Universität Greifswald in Mecklenburg-Vorpommern. Aus nächster Nähe erlebt und erforscht er dort die Probleme von Kirche im ländlichen Raum.
Wenn man Jugendarbeit dort machen möchte, müsste man den Jugendlichen erstmal plausibel machen, dass man was anzubieten hat, was für sie relevant ist, auch Spaß macht. Also man müsste ihnen Beteiligung ermöglichen. Man müsste ihnen zeigen, es ist nicht einfach nur ein Jugendkreis, der zusammenkommt, sondern wir tun etwas für dieses Dorf, wir engagieren uns. Meine Parallele ist immer eines der wenigen Dinge, die, glaube ich, noch ganz gut funktionieren, ist Freiwillige Feuerwehr, ist teilweise Sportverein. Und dort kommt immer zusammen, wir tun etwas miteinander und wir haben eine gute Gemeinschaft miteinander.
Etwas miteinander tun, gute Gemeinschaft haben. Geht es darum nicht überall in der Kirche? Ist also die Unterscheidung Kirche auf dem Land, Kirche in der Stadt überhaupt angemessen? Sie ist schwierig, sagen übereinstimmend der Religionssoziologe Michael Eberts und der praktische Theologe Michael Herbst. Sie ist aber gerechtfertigt, wenn es um dünn besiedelte Regionen geht, in denen es kaum öffentlichen Nahverkehr gibt, wo aber die Wege zur Schule, zum Einkaufen oder zum Arzt sehr weit sind. Auch die Kirchen ziehen sich dort immer mehr zurück. Und das findet Jugendpfarrer Werner Schleifenbaum fatal.
Hallo, da ist ein Heer, da sind abertausende Jugendliche da draußen. Wir gehören dahin, wir gehören da raus. Und wenn wir das machen, wenn wir da verbindlich da sind, wenn wir Angebote machen, die nicht vorgestanzt sind, dann werden die Jugendlichen kommen.
Wir warten noch 5 Minuten.
Bonn, das Haus St. Agnes, ein städtisches Alten- und Pflegeheim. Das Gebäude war früher eine katholische Mädchenschule. Daran erinnert die große Aula mit hohen Fenstern und knarrendem Parkettboden. An diesem Nachmittag ist sie hergerichtet für eine Wortgottesfeier. Die 3 Stuhlreihen und der mit einem weißen Tuch bedeckte Tisch wirken etwas verloren in dem großen Raum. Das stört aber die 12 Bewohner, die gekommen sind, nicht. Hinter dem provisorischen Altar würden manche zwar lieber den Pfarrer sehen. Sie sagen aber auch:
Wir sind ja froh, wenn einer kommt.
Erwartungsvoll richten sich also die Blicke auf Joachim Natzdawek. Seine leuchtend blaue Windjacke hat er gerade gegen eine Albe getauscht. Ein knöchellanges, beigefarbenes Gewand.
So, dann singen wir zum Einzug: Komm, Schöpfer Geist. Das kennen wir alle, ne? Komm, Schöpfer Geist, geh bei uns ein, besuch das Herz der Kinder dein.
Joachim Natzdawek ist 69 Jahre alt und Arzt an der Uniklinik Bonn. Er gehört der fusionierten katholischen Gemeinde St. Petrus an. Seit der Pfarrer dort für ein noch größeres Gebiet und noch mehr Menschen zuständig ist, hat die Gemeinde 2 Equipen berufen. Das sind Teams aus je 5 Leuten, die zum Teil das leisten sollen, was der Pfarrer nicht mehr schafft. 4 kümmern sich um die sogenannten Grunddienste, um Liturgie, Verkündigung, Diakonie und Gemeinschaft. Die 5. Person moderiert und koordiniert das Team. Diese Funktion hat Joachim Natzdawek. Ihm liegt aber auch die geistliche Begleitung alter Menschen am Herzen. Er hat sich deshalb für Wortgottesfeiern ausbilden lassen, in denen er als geschulter Helfer auch die Kommunion austeilen darf.
In den Altenheimen hier in der Bonner Innenstadt, und wir haben insgesamt, glaube ich, 4, finden seltenst Gottesdienste statt, maximal einmal im Monat. Und in diesem Haus zum Beispiel, wo wir jetzt sind, findet überhaupt keine Heilige Messe mehr statt. Aber wir haben festgestellt, dass in diesen Altenheimen unglaublich viele Mitglieder unserer Gemeinde leben, die auch Seelsorge brauchen. Und da liegt vieles brach. Auch deswegen, weil das eben 1,5 Stellen nicht leisten können.
Auch Viktoria Höft kümmert sich um Dinge, die liegen geblieben sind. Sie ist berufen für den Bereich Liturgie, den Gottesdienst also, und wirbt zum Beispiel um Nachwuchs für die Messdiener. Die 30-Jährige schiebt aber auch Neues an. Als Lehrerin erlebt sie täglich,
dass Menschen von heute das Bedürfnis haben, zu sprechen, zu diskutieren, ihre Anliegen weiterzugeben.
Und das ist in der Gemeinde doch nicht anders, meint Viktoria Höft. Sie hat deshalb einen Gesprächskreis gegründet, in dem sich vor allem junge Erwachsene über Glaubens- und Lebensfragen austauschen.
Wir hatten beispielsweise die Auferstehung. Was bedeutet die heute noch für uns? Ist die nicht irrelevant geworden? Können wir Christen nicht auch ganz ohne Auferstehungsglauben leben? Ein Thema war noch Biologie und die Wissenschaft versus Glaube. Das haben wir auch stark diskutiert. Und dort merkte man, dass eben auch das Bedürfnis vorhanden ist, Ansichten der Kirche ab und an zu kritisieren oder eben klarzustellen, dass die Kirche nicht ganz so zurückgeblieben ist, wie manche es vielleicht dann doch noch denken.
Das Konzept der Equipen stammt aus dem französischen Bistum Poitiers. Der Bischof dort entwickelte es, als er absehen konnte, dass die kleine Zahl der Priester weiter schrumpfen würde. Seitdem werden Menschen mit besonderer Begabung auf Zeit berufen, die Kirche mitzugestalten, damit sie vor Ort bleibt und nah bei den Menschen. So wie nun auch im Bonner Altenheim St. Agnes.
So.
Nach der Wortgottesfeier eilt Joachim Nazdawek durch die Flure. In der einen Hand einen Zettel mit Namen, in der anderen eine Schale mit geweihten Hostien. Er ist auf dem Weg zu Bewohnern, die nicht zur Wortgottesfeier kommen konnten, weil sie bettlägerig sind. Sie wünschen aber die Kommunion.
Es ist der Leib Christi. Amen. Wollen wir den Vater unser zusammen beten? Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name.
Dein Reich komme, dein Wille geschehe.
Die alte Frau mit dem hageren Gesicht greift nach den Händen des ehrenamtlichen Seelsorgers. Ihre Augen leuchten. Ein Moment, in dem Joachim Nazdawek seine Aufgabe als tief befriedigend empfindet. Er verschweigt aber auch nicht, dass es Frust gibt in den Equipen, die für jeweils 3 Jahre berufen sind. In der Petrusgemeinde ist mittlerweile schon die 2. Generation dieser ehrenamtlichen Teams aktiv. Die Wertschätzung innerhalb der Kirchenhierarchie lässt aber zu wünschen übrig, bedauert Nazdawek.
Ja, hier stoßen wir nicht selten an unsere Grenzen, muss man frei heraus sagen. Viele Ideen, die von der Equipe versucht werden zu initiieren, werden zum Teil auch, sagen wir mal, ein bisschen gebremst ab und zu. Es gibt viele Hürden, die wir überspringen müssen. Für viele Dinge mussten wir den Pfarrgemeinderat, den Kirchenvorstand und dergleichen fragen. Das sollte eigentlich so nicht sein.
In der Gemeinde hat sich aber auch einiges getan, seit es die Equipen gibt, meint Viktoria Höft.
Ich denke schon, dass sich auf jeden Fall das verändert hat, dass es offensichtlicher Ansprechpartner gibt, und zwar neben dem Pfarrer. Es gibt Menschen, an die man sich wenden kann. Es gibt eine Equipe, die eine Berufung hat, wo man jederzeit mit jedem Anliegen hingehen kann und fragen kann, Anregungen geben kann. Und ich glaube, das ist schon ein Unterschied.
Ortswechsel von Nordrhein-Westfalen nach Baden-Württemberg in die Stadt Nagold, in das moderne Gemeindehaus der katholischen Kirchengemeinde St. Petrus und Paulus. Das helle Besprechungszimmer ist zweckmäßig eingerichtet mit Sideboard, großem rechteckigem Tisch und einem Flipchart für Notizen. Die raumhohen Fenster eröffnen die Aussicht auf sommerliches Grün. Die 4, die sich gerade hier treffen, haben dafür aber keinen Blick. Die Zukunft der Kirche vor Ort treibt sie um. Mit einer größeren Gruppe waren sie im vergangenen Herbst in Bonn. Dort haben sie eine Equipe der Petrusgemeinde getroffen.
Also was mich wirklich begeistert hat, dass man wirklich Leuten Freiräume gegeben hat, Dinge anzugehen, die ihnen irgendwo auf den Nägel gebrannt haben. Es ist anders als das, was wir heute haben.
Also man hat auch gemerkt, in der Gruppe hat es gestimmt, die Chemie. Und das kenne ich so, wenn ich ganz ehrlich bin, oft nicht von Ehrenamtlichen, die im Kirchengemeinderat bei uns in den Kirchengemeinderäten sitzen. Und die waren einfach begeistert. Die haben gestrahlt und die haben was rübergebracht. Das hat mich sehr fasziniert.
Heinrich Lips, Ehrenamtlicher im Dekanat Calw, und Jugendreferentin Andrea Doll haben die neue Kirche schon vor Augen. Eine Kirche, der Menschen mit besonderen Begabungen ganz neue Impulse geben. Und Hans-Joachim Remmert ist begeistert davon, wie in dieser neuen Kirche das Evangelium wieder in den Mittelpunkt rücken könnte.
Ich denke da an ein Beispiel, das ich gelesen habe, wo 2 sich als Kfz-Techniker geoutet haben und gesagt haben, das können sie besonders gut. Und dann hat die Gemeinde gesagt, wir machen eine Kfz-Werkstatt für Bedürftige. Ja, also das heißt, von den Menschen her auch zu gucken, wie kann Kirche lebendig sein. Ja.
Der Bildungsreferent des Dekanats tritt aber auch immer wieder auf die Bremse. Denn bei dem ursprünglich aus Poitiers stammenden Konzept geht es um eine 180-Grad-Wende. Das heißt, alle müssen ihre Rollen und Sichtweisen überdenken. Und das wird ein längerer Prozess, vermutet auch Dekan Holger Winterhohler, Pfarrer der Seelsorgeeinheit Oberes Nagoldtal.
Ich glaube schon, dass die Aufgabe des Pfarrers dann eine ist, wo er versucht, den Menschen zu helfen, etwas zu ermöglichen, zuzulassen, dass Neues in den Blick kommt und dass die Menschen mit ihren Fähigkeiten Raum bekommen, dass sie das, was sie verstehen vom Evangelium, auch leben können.
Aber auch alle anderen, die hauptberuflich für die Kirche im Nordschwarzwald unterwegs sind, werden sich ändern müssen.
Die Hauptamtlichen werden nicht mehr die Fachleute sein, die sagen, ich weiß es, wie es geht und ich brauche quasi eine Gruppe, die das umsetzt, sondern den Rücken stärken, Zuspruch ermöglichen und begleiten.
Und schließlich die Gemeinden. 12 gibt es im Dekanat Calw. 3 haben sich bisher entschieden, den neuen Weg, den sogenannten Schwarzwaldweg, zu versuchen. Zu jeder Gemeinde gehören im Durchschnitt 10 kleine Orte. Bis in diese Dörfer und Weiler hinein müssten Menschen das Umdenken lernen, betont der Dekan.
Weil wir ganz stark wahrnehmen, wie stark manche Kirchengemeinden nur noch um sich drehen und die Frage stellen, sind unsere Gottesdienste gut gefüllt, wie viele Jugendliche sind bei uns? Das ist Nabelschau. Und wir müssen eigentlich eher raus und sagen, wo haben die Menschen Nöte und wo können wir ihnen quasi auch ein Stück weit begleitend zur Seite stehen.
Holger Winterhohler würde das aus Poitiers stammende Konzept nur zu gern auf die Nordschwarzwaldregion übertragen. Mehr auf die Menschen mit ihren Begabungen achten, ihre Fähigkeiten zum Blühen bringen. Das könnte der Kirche neuen Schwung geben und sie nah bei den Menschen halten. Was in der französischen Diözese Poitiers funktioniert, ist aber auf deutsche Verhältnisse offenbar nicht so leicht zu übertragen. Michael Eberts, Religionssoziologe an der Katholischen Hochschule Freiburg, erklärt das so.
In Frankreich hat es eine höhere Plausibilität, weil auch dort die Pfarrer arm sind. Die Priester sind selbst arme Schweine. Deren Einkommen über Spenden wird finanziert und das reicht häufig nicht aus. Es liegt häufig unter dem deutschen Sozialhilfesatz. Also die müssen noch anderweitig Einkommen generieren und von daher sind die Laien, die das ehrenamtlich machen, die sind natürlich dann auch rascher akzeptiert und die fühlen sich auch nicht benachteiligt. Aber hier in Deutschland hat ein Pfarrer ein sehr, sehr üppiges Gehalt über die Kirchensteuer finanziert. Von daher fragen sich natürlich viele, warum können jetzt plötzlich Menschen etwas tun, was vorher ein Theologiestudium voraussetzte, ja? Was vorher bezahlt worden ist, warum sollen die das nun ehrenamtlich tun, warum können die das tun, ohne wirklich theologisch qualifiziert zu sein?
Auch der Greifswalder Theologe Michael Herbst glaubt, dass das Geld einen wichtigen Unterschied macht. Allerdings erwartet er nicht, dass es noch lange so bleibt.
Ein englischer Bischof hat uns mal hier gesagt, euer Problem in Deutschland ist, dass ihr immer noch zu viel Geld habt. Aber wenn es einen Weg in die Zukunft gibt, ist es der, dass wir jetzt mit den Ressourcen, die wir noch haben, mit den Pfarrstellen, die wir noch haben, mit dem Geld, das wir noch haben, überall, wo sich auch nur ein Finger in die Luft reckt, sagen, wir unterstützen euch Ehrenamtliche, wir machen euch stark, wir bilden euch aus, wir schulen euch, wir ermutigen euch. Und dann müsst ihr vor Ort gucken, was an gemeindlichem Leben wichtig ist und wie ihr das auf die Beine stellt und wir unterstützen euch dabei. Also die lokale Gemeinde als eigenständige Größe mit dem allgemeinen Priestertum der Gläubigen.
Weg von der Versorgungskirche hin zu einer Kirche, in der Menschen sich beteiligen und mitgestalten. Das ist das Ziel der Jugendkirche im evangelischen Dekanat Westerwald. Das ist auch das Ziel des Schwarzwaldwegs im katholischen Dekanat Calw. Netze aus verlässlichen Beziehungen sollen entstehen, in denen Menschen sich gegenseitig unterstützen und ermutigen. So wie es auch in der christlichen Urgemeinde war. Finden also die Kirchen in der Krise zurück zu ihren Wurzeln?
Im Grunde ja. Und ich sehe keinen anderen Weg als den, dass wir die Zeit, die wir jetzt haben, nutzen, eben die Christen vor Ort zu stärken. Und das wäre tatsächlich vor allen Dingen im reformatorischen Sinn back to the roots.
Also es tut mir leid, dass ich da etwas Wasser in den Wein gießen muss. Ich glaube daran nicht. Es gibt auch kein Zurück zum Ursprung. Wir sind in einer völlig anderen Situation. Die Kirche müsste gleichsam neu gegründet werden. Eine Neugründung sozusagen müsste dahin gehen, dass man auch Pluralität schätzt. Eine Pluralität des Evangelischen, eine Pluralität des Katholischen. Momentan sehen Sie ja, Stichwort Kommunionsstreit, was sich die deutschen Bischöfe erlauben. Also, es ist eigentlich für den Religionssoziologen kein Wunder, dass Kirche momentan dabei ist, sich selbst abzuschaffen.
Heinrich Lips, Ehrenamtlicher im Dekanat Calw, will so schwarz nicht sehen. Allerdings glaubt auch er, dass die Kirchen jetzt ihre letzte Chance haben. Dass ihre Zukunft sich dort entscheiden wird, wo Reformen besonders notwendig sind. Auf dem Land.
Ich denke, in der Situation, in der wir jetzt sind und vor allem, wo wir auch vielleicht wirklich Leute begeistern können, wenn dann irgendwo an einer Stelle gebremst wird, dann werden wir die Leute alle verlieren. Und das ist, ich will nicht so weit gehen, Ende der Kirche. Aber wenn das abgebremst würde, von oben, also ich glaube, das wäre ganz, ganz kritisch. Ich glaube, dann hat Kirche verloren.